Advent will dich fragen, das hatte ich so als Überschrift oder lässt dich fragen, aber im Lied heißt es Advent will dich fragen. Also das kommt aus einem Lied, kennen wir vielleicht. Vor dem Fest kommt der Advent und in dieser Zeit soll was geklärt werden. Wenn man was klären will, muss man Fragen stellen. Man kann auch das so sagen, vor dem Festen kommt das Fasten. Fasten hat nämlich tatsächlich damit was zu tun, etwas festzumachen. Ihr kennt das vielleicht aus dem sprachverwandten Englisch. Wer schon mal mit dem Flugzeug geflogen ist, der kennt diese Durchsage. Fasten your seatbelts, please. Also fasten, genau dasselbe Wort. Mach dich fest, bevor es losgeht. Advent ist dazu da, dass wir uns klar werden, fest werden. Und dazu muss man unter Umständen Fragen stellen können dürfen. Und das heißt auch gleichzeitig, es dürfen Zweifel sein. Also wer nicht genau weiß, zweifelt hin und her, muss das klären, eine Frage stellen. Zweifel gehören zum Glauben dazu. Ich weiß nicht, ob euch das wirklich bewusst ist. Es gibt eigentlich keinen Glauben, der nicht auch Zweifel kennt. Und darum soll es heute ein ganzes Stück gehen. Das ist unser Predigtext, den ich mir für heute gewählt habe, ist eigentlich für den dritten Advent vorgesehen. Da haben wir ja einen anderen Prediger und einen anderen Text. Und ich nehme jetzt mal diesen Text. Der steht in Matthäus 11, die Verse 2 bis 10. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Was kommt, nachdem man eine Frage gestellt wird, am besten oder ja? Eine Antwort. Stimmt. Im besten Fall gibt es eine Antwort, wenn man eine Frage gestellt hat. Ich denke jetzt mal weiter. Was kommt, nachdem man eine Antwort bekommen hat? Verantwortung. Wer Antworten hat, ist verantwortlich, mit dieser Antwort zu leben und zu handeln. Und so habe ich auch meinen Predigtext in drei Punkte: Frage, Antwort, Verantwortung. Also hier geht es um Fragen. Johannes der Täufer, der stellt ja eine Frage. Und wir merken irgendwo, das ist sehr, sehr drängend. Das ist eine Frage, die ihn umtreibt. Und vielleicht kann man die so auch mal nochmal für sich übersetzen. Was kann ich sinnvoll erwarten? Bist du es, Jesus? Oder Irgendwas anderes, wer anderes. Was kann ich sinnvoll erwarten? Johannes ist in so einer Verunsicherung drinne. Er ist vermutlich auf einer Festung östlich des Jordans, also ganz, ganz weit weg, Machäus. Das war eine große Festung des König Herodes. Und dort hatte er den Johannes sehr wahrscheinlich in Gewahrsam genommen. Und dort wartet er auf sein Urteil. Fragen brechen auf, wenn es im Leben oft nicht so rund läuft. Und dann kommen auch sehr gewichtige, das Leben betreffende Fragen. Wir haben auch sonst Fragen, aber oft sind diese Fragen so mehr intellektueller, interessierter Natur. Wir wollen ein bisschen mehr was wissen. Wir freuen uns, wenn wir Sachen parat haben, anderen irgendwas beweisen können. Und es gibt natürlich auch Streitfragen. Das sind die Dinge, die uns innerlich so aufregen und da möchten wir gerne Recht behalten. Aber diese tiefen Fragen, die treffen uns, wenn wir in so einer schwierigen, engen Situation sind. Und in diese Fragen, da entscheidet die Antwort auch, wie kann ich in so einer Situation stehen, bestehen, aushalten, durchhalten. Wenn wir jetzt uns nochmal diesen Text in Erinnerung rufen, was für eine Frage stellt Johannes? Der hat sicherlich einige gehabt und uns wird ja hier nur eine berichtet. Johannes stellt keine Warum-Fragen. Wir kennen das. Bei uns sind die sehr schnell da. Also Johannes fragt jetzt nicht, warum bin ich im Gefängnis? Warum muss ich so allein sein? Warum passiert mir das, obwohl ich doch alles für den Messias eingesetzt habe? Warum erlebe ich nicht die Kraft Gottes, seine Macht? Ich bin doch eigentlich im prophetischen Auftrag unterwegs. Und warum können die bösen Menschen machen, was sie wollen? Und die kommen damit einfach durch, das läuft so. Nicht, das sind diese Warum-Fragen, die kennen wir ganz genauso. Und das ist jetzt nicht so seine entscheidende Frage. Was mir aber auch auffällt, ist erstmal Fragen stellen ist wichtig. Und es ist manchmal so, dass so gläubige Menschen oft keine Fragen mehr stellen können, wollen. Das ist so eine falsche Haltung. Sie fragen nicht mehr richtig ehrlich. Fragen ist so ein Zeichen der Schwäche. Wenn ich Fragen habe, ja, dann stehe ich ja nicht fest, was meinen Glauben betrifft. Dann bin ich ja ein Zweifelnder. Das will ich ja nun nicht sein. Oder sollen auch keine anderen von mir denken. Und natürlich, und das merke ich bei mir ganz genauso, gläubige Menschen tun sich auch oft schwer, wenn sie gefragt werden. Auf ihren Glauben hin oder Fragen an den Glauben, Anfragen gestellt werden. Das stört schon ein Stückchen. Und im Grunde merken wir hier, das ist dumm, das ist nicht richtig. Im Gegenteil, Fragen müssen gestellt werden, Zweifel müssen auch sein, können. Und Jesus zu glauben, heißt nicht irgendwie blind so in einem Glauben, so ist es jetzt, fertig, aus, passt da, da lasse ich jetzt nichts mehr ran, das darf jetzt, keiner darf mich verunsichern, das geht so nicht. Jesus ruft nicht in so einen blinden Glauben. Es geht auch um diese Fragen, die dann Antworten bringen. Natürlich merken wir auch bei diesen Fragen, ist es ganz wichtig, welche Fragen wir stellen. Wir können manchmal ganz unwichtige Fragen stellen. Manchmal führen die Fragen auf Nebenschauplätze, die führen gar nicht in das Wirkliche, was mein Leben betrifft, wo es wirklich drum geht. Da hilft dann die Frage auch nicht weiter. Es müssen die richtigen Fragen gestellt werden. Das kam mir so als Idee. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal die Frage von Johannes dem Täufer an. Und seine Frage ist ein ganzes Stück doch die, habe ich richtig investiert? Habe ich mein Leben richtig eingesetzt? habe ich auf der richtigen Stelle auf den richtigen Grund gesetzt? Oder habe ich mich da doch irgendwie getäuscht? Und es muss eigentlich doch noch was anderes kommen außer Jesus. Für was, für wen ist mein Leben gut? Und ich denke, der Johannes stellt diese Frage auch, also der war nicht dumm. Der war ja ein Prophet. Der war einer, der von Gott Dinge sehen konnte, verstehen konnte und der auch Menschen erkannte, wie Menschen ticken. Er hat sehr offensiv mit Menschen geredet, manchmal den Menschen vor den Kopf gestoßen. Johannes war nicht dumm und ich denke mir fast, der hat so eine Ahnung oder ein Gespür dafür, von Machäus komme ich nicht mehr lebend runter. Und da ist diese Frage so wichtig. Habe ich auf das Richtige gesetzt? Und sie ist nicht nur für ihn wichtig, er schickt seine Jünger und für die Jünger ist die genauso wichtig, für seine Nachfolger, die sollen gefestigt und gestärkt ihren Weg auch gehen können. Aber für ihn ist es auch wichtig. Das ist eine entscheidende Frage für mich, für uns. Unsicherheiten, Schwierigkeiten bringen uns genau dahin zu fragen, ja, worauf setze ich denn meine Hoffnung? Was ist denn mein Grund? Wofür lebe ich denn? Was soll denn aus meinem Leben zum Schluss mal dastehen und rausgekommen sein? Das ist eine wichtige Frage. Habe ich den richtigen Blick? Habe ich die Zukunft im Blick? Und dann, wenn das nicht so ist, dann brauche ich Korrektur. Und Johannes ist offensichtlich bereit zu sagen, okay, ich lasse mich korrigieren. Wenn das nicht stimmt, bitte Jesus, gib mir eine Antwort. Ich weiß, dass du irgendwo schon von Gott kommst, aber im Moment weiß ich nicht, ob das wirklich die letzte Antwort ist, der Messias, der kommen soll. Johannes hat diese eine Frage. Und das ist auch ganz wichtig, mit dieser Frage geht er nicht irgendwo hin. Und er bleibt auch mit dieser Frage nicht allein. Er versucht das nicht selber. Denke ich nochmal gründlich nach über die Schrift. Er kannte die Schrift. Sondern er geht zu Jesus. Es ist auch so eine wichtige Frage für uns. Wo kommen wir mit unseren Fragen hin? Gehen wir zu Jesus? Wer Jesus glaubt, muss Fragen stellen. Und natürlich am besten an der richtigen Adresse. Und die Frage ist, wo gehst du mit deinen Fragen hin? Wo stellst du denn deine Fragen? Bleibe ich da für mich, privat? Oder habe ich einen Bereich, einen Raum, wo diese Fragen gestellt werden können? Wir haben in der Gemeinde Hauskreise, wir haben einen Bibelgesprächskreis, wir haben andere Möglichkeiten, wir haben persönliche Beziehungen. Und ich denke, dass dort ganz viel von dem vorkommen kann, dass diese Fragen gestellt werden können. Und ich merke aber auch, wie stark wir in einer Kultur leben, wo so persönliche, echte Fragen ganz schwer nur gestellt werden. Immer auch aus einer bestimmten Angst. Ich werde vielleicht erkannt als jemand, der schwach ist, als jemand, der eine Not hat. Und wenn wir hier nicht an der richtigen Stelle fragen, werden wir auch schwach bleiben. Und wer ehrlich an der richtigen Stelle fragt, wird nicht schwach bleiben. Bonhoeffer, der hat ja mal diesen bekannten Satz gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Ihm ging es ganz stark darum, dass man als Christ nicht seine, man kann kein freischwimmender Christ sein leben. So für sich, ich mache das für mich. Ich bin da so unabhängig. Ich lebe so meinen Weg. Man kann es nur, indem man Gemeinschaft sucht und ein gegenseitiges Fragen, Anfragen und Verantworten da ist. Das wäre was, darum zu beten, dass vielleicht wir aus einer Kultur rauskommen, wo die Fragen nicht ganz klar gestellt werden können. Und natürlich auch, ja, das hat zwei Seiten. Einer möchte offen werden für die Fragen und der andere möchte offen sein, dass Fragen erlaubt sind. Und dass man nicht Fragen irgendwie mit einer glatten Antwort gleich abbügelt, sondern hinhört. Das beides gehört ja dazu. Der zweite Punkt war ja jetzt die Antwort. Das ist ja jetzt spannend. Jesus gibt eine Antwort. In Vers 3 lesen wir das. Ich lese vor allen Dingen den ersten Teil. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. So sagt Jesus, geht hin, sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Jetzt ist es so, können wir jetzt die Frage stellen, ist das jetzt wirklich die Antwort in diese Verunsicherung des Johannes hinein? Stand doch ganz am Anfang schon, da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger. Der hat das doch irgendwie schon gehört. Ist denn das jetzt eine Antwort? Es gibt Antworten, das fällt mir dabei erstmal nochmal auf, die sind gut, obwohl sie nicht direkt auf meine Frage antworten. Ja, wir haben immer so eine ganz klare Richtung und da meinen wir, genau aus der Richtung muss jetzt genau die passende Antwort kommen. Aber manchmal kommt die Antwort ganz anders und ist trotzdem eine Antwort. Jesus gibt Johannes eine ernsthafte und keine billige Antwort. Jesus gibt eine Antwort aus Gottes offenbartem Wort. Alles, was er hier aussagt, das beschreibt nicht bloß sein Tun. Es greift auf, was über den Messias im Alten Testament geschrieben ist. Jesus zitiert praktisch aus unterschiedlichsten Prophetenworten einige Merkmale des Messias. So ist Jesus, das tut er, er ist der Messias, er ist der verheißene Retter, Helfer. Johannes, der Täufer, war ein Sohn eines Priesters, der kannte die Schrift. Der kannte diese Stellen, ich vermute, auswendig. Der wusste Bescheid. Und Jesus sagt dem Johannes, du weißt es. Du irrst nicht, halte fest, was du hast. Halte fest an dem, was Gottes Wort dir sagt. Du glaubst richtig. Bleib dabei. Und diese Antwort von Jesus ist außerdem, wenn man da genau hinhört, auch sehr barmherzig und auch sehr geschickt. Sie sagt Johannes im Gefängnis nämlich nicht alles, was der Messias tut. Jesus lässt auch da was weg. Warum eigentlich? Weil er Johannes vielleicht, das ist so mein Denken, keine falschen Hoffnungen machen möchte. Ich habe die Befürchtung, dass wir ganz schnell als Christen mit so einer kompletten Sicht von der Bibel und von dem, was Jesus alles tun kann und was er alles machen will und so, dass wir zu Standardantworten neigen. Und dass wir damit in ungerechtfertigter Weise in das Leben von Menschen Dinge hineinsprechen, die vielleicht so gar nicht für sie gedacht sind. Wir haben so eine Standardantwort. Jesus tut das hier nicht. Wir wissen auch gar nicht, was beim anderen so Gottes Weg, Gottes Wille im Detail ist. Wissen wir gar nicht. Wir sind auch fehlbare, schwache Menschen. Gott handelt nicht schematisch, niemals. Gott hat es einmal so gemacht, jetzt macht er es immer wieder. Kennen wir schon bei Mose in der Wüste mit dem Wasser und am Felsen schlagen und das nächste Mal, bums, war es völlig das Falsche. Gott handelt nicht schematisch. Wir haben auch nicht auf jedes Leid und jede Not die passende Antwort. Wir möchten oft weil das doch so schön wäre, so direkt in das Leben der anderen hineinsprechen. Und können es oft gar nicht. Und wir stehen in der Gefahr, viel zu versprechen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir dann unseren Glauben verleugnen, wenn wir ein bisschen zurückhaltender sind. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich denke, unsere Erwartungen dürfen groß sein, noch größer vielleicht auch, als wir sie oft haben in unserem kleinen Herzen. Wenn sie auf Jesus gerichtet sind, bestimmt. Aber unsere Versprechen und das, was wir in andere Menschen leben, hineinsprechen wollen, da sollten wir immer überlegen, was da auch hineingehört und passt. Sonst produzieren wir Frustration, Enttäuschung. Wir stoßen Menschen zurück in Dinge, die nicht geschehen, die sie eigentlich doch wünschten. Was hält Jesus denn an Antwort zurück? Er hält zurück, dass etwas ganz Entscheidendes, was vom Messias gesagt wird, hier nicht gesagt wird, dass er nämlich alle Gefangenen befreit. Und Johannes wird im Gefängnis sterben. Er wird dort nicht rauskommen. Ich finde, hier ist eine große Barmherzigkeit. Jesus macht dem Johannes keine falschen Hoffnungen. Wir können das jetzt nicht beantworten, warum die Dinge so und so im Leben kommen. Das Entscheidende ist, Johannes bleibt bis zum Ende in seiner Berufung treu und er bleibt auf Gottes Weg. Und darauf kommt es an. Und es schmälert nicht die Macht des Messias, dass Johannes im Gefängnis stirbt. Es schmälert nicht seine Macht. Denn der Messias kommt ja selber, um in dieser Welt zu sterben, für uns. Und das verbindet Johannes sogar noch viel stärker mit dem Messias als irgendwie eine große, herrliche Befreiung. Und manchmal kann Leid und Schmerz und Not und Krankheit einen Menschen viel stärker mit Gott verbinden, als dass er fröhlich, gesund und freudestrahlend durch die Welt hüpft und alles machen kann, was er will. Warum wollen wir das nicht sehen? Warum soll das nicht zählen? Jesus zu sehen und zu glauben, das bringt ans Ziel. Und das ist auch unser Ziel heute. Und darum geht es Jesus. Ich sag's mal mit einem alten Lied. Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst. Hör nicht auf zu fragen, bis du Jesus kennst. Andre Crouch, 70er Jahre, Manfred Siebert hat das übersetzt ins Deutsche. Und Jesus ist sehr oft nicht die Antwort, die wir gerne aus seinen Worten lesen, ist sehr oft nicht die Antwort, so wie wir sie gerne aus seinen Worten lesen möchten. Wir möchten heute und hier viel mehr Herrlichkeit auskosten. Und hier an dieser Stelle ist er ja so nüchtern, wenig zu begreifen. Und doch geschieht etwas Großes. Hier geschieht etwas, dass Jesus bei einem Menschen ist und ihn ermutigt und stärkt und er bei Jesus bleibt. Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst. Da gibt es eine dritte Strophe. Bring ihm deine Zweifel, frag so viel du kannst und er zeigt dir Dinge, die du noch nicht ahnst. Öffne ihm dein Leben, nimm ihn mit hinein, er will auch noch morgen deine Antwort sein. Das finde ich wichtig. Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort in meinem Leben, in meinen Schwächen, in meinen Nöten, in meinem Verzagtsein. Jesus ist die Antwort. Nach der Antwort ging es zuletzt ja um die Verantwortung. Ich sage jetzt mal so, Antworten sind nur so gut, wie sie in Verantwortung nehmen oder bringen. Es ist nämlich so eine ganz große Unart, dass Christen auf alles eine Antwort haben. Aber von diesem allen, was sie so schön antworten, so manchmal so scheinbar oder so herrlich wenig in ihrem ganz normalen alltäglichen Leben durchscheint. Und dann werden Antworten schal und dann werden Antworten leer, wenn das nicht mein Leben erfüllt und deckt und da drin wirklich mächtig ist. Wenn diese Antwort mein Leben nicht prägt und nicht eine Verantwortung in meinem Leben kommt. Ich antworte auf das, was Jesus mir gesagt hat, die Antwort, die er mir gegeben hat. Ich antworte mit meinem Leben darauf. Da steckt was drin. Jesus macht es ja hier so ähnlich, als die Schüler des Täufers gegangen sind, da redet er ja mit den Leuten und fragt sie so, warum wolltet ihr eigentlich immer in die Wüste und zu diesem Johannes da hingehen? Warum eigentlich? Ne, Schilfrohr, keine Ahnung, weiß man immer nicht so richtig, was ist es so? Jemand, der von dem Wind und den Strömungen hin und her gebogen wird und doch stehen bleibt, vielleicht könnte es das sein. Irgendwie toller Typ, weiche Kleider, jemand, der ansehnlich ist, in dessen Licht man stehen möchte. Ja klar, war er nicht. Kamelhaarmantel, das war sein Merkmal. Der war wie so ein Ökotyp irgendwie. Und ich denke, Jesus greift das hier auf und er zeigt so ein Stück weit an dieser Stelle auf, wie wir Menschen ticken. Wir sind interessiert an Persönlichkeiten. Wir identifizieren uns sehr leicht mit ihnen und mit der Meinung von irgendjemand, der so raussticht mit seiner Meinung oder so richtig super konträr ist oder so. Und dann stellen wir uns da auch hin. Der Täufer hat das auch so erlebt. Leute kamen erwartungsvoll zu ihm. Er war ja so anders. Und wir spüren selber oft, dass es Leute braucht, die anders sind. Und da möchten wir uns dann so andocken und daneben stellen. Wir brauchen Leute, die anders sind in der Welt, das ist völlig klar. Die heben wir gerne hoch. Wir nähern uns ihnen und stellen uns mit ihnen gleich auf die gleiche Meinungsebene. Und darum geht es nicht. Nochmal, unsere richtigen Antworten überzeugen nicht. Unsere Solidarität mit denen, die irgendwo es richtig meinen und richtig machen, das ist nicht das Entscheidende. Was überzeugt, ist unser Lebensweg. Wem lege ich eine Spur in meinem Leben? Das ist entscheidend. Bei Johannes dem Täufer trat das sehr völlig, ziemlich klar raus. Ihm ging es ganz um Jesus. Und so stellt Jesus ihn über alle anderen Propheten, alle anderen Wegbereiter. Die Propheten waren ja in gewisser Weise Wegbereiter. Und das ist schon sehr erstaunlich. Warum ist er so hoch, der Johannes, so wichtig bei Jesus? Johannes war ein Bote, ein Botschafter für Jesus. Er legte Jesus eine Spur in dieser Welt. Menschen erkannten an ihm, was nicht stimmig bei ihnen selbst war, und sie erkannten, dass sie Buße, Vergebung und Erbarmen Gottes brauchten, aber dass es das auch gab. Sie wurden vorbereitet für Jesus. Und darum ist Johannes der Größte. Nun ist es ja ganz interessant, das finde ich, außer dem Matthäus-Stelle gibt es noch eine zweite Stelle, wo Jesus Johannes als Vergleich hinstellt. Hier ist dieser Vergleich Propheten und Johannes der Größte. Die Propheten sind auch wichtig, klar, aber Johannes ist der Wichtigste. Der legt Jesus die Spur, dass er kommt. Jesus hat nämlich nochmal einen Vergleich gemacht mit Johannes. Da sagt er nämlich, im Himmelreich sind alle, die dort sind, größer als Johannes. In Gottes Reich. Alle, die dort sind, sind größer als Johannes. Also auf der einen Seite Propheten, Johannes und dann, wer denn? Wir vielleicht, die wir Jesus glauben. Wir, die wir auf seiner Spur folgen. Wir, die wir in seiner Spur gehen. Wir, die wir mit unseren Fragen zu Jesus kommen. Wir, die wir seine Antwort annehmen, auch wenn sie vielleicht ganz anders kommt, von einer anderen Seite und vielleicht nicht so direkt, aber doch mir zeigt, hör zu, halt fest, bleib dran. Wir, die wir in die Verantwortung treten und sagen, jawohl, ich bin bereit, ich möchte diese Spur in diese Welt hineintragen. Hilf mir dazu, Herr, hilf mir dazu. Mach mich einer, der in dieser Welt mit dir noch wirkt. Und ich denke, das sind so diese Fragen. Advent lässt dich fragen. Wir müssen also nicht in die Wüste, keine Heuschrecken essen und Kamelhaarmäntel tragen. Aber wir müssen das tun, was uns hier gezeigt wird. Und dann sind wir klar und fertig für das Fest, dass Jesus kommt, alles neu macht. Advent ist es heute. Advent will dich fragen, Herz, bist du bereit? Advent hat uns allen so vieles zu sagen. Advent ist es heute. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, du sprichst uns an in unser Herz. Danke, dass du unser Fragen siehst, auch das Verborgene, vielleicht das Versteckte, das, wo wir uns jetzt bis jetzt vielleicht noch gar nicht mit trauten. Danke, dass wir damit zu dir kommen können. Bitte mach uns doch zu Menschen, die offen sind für diese Fragen, die auch ernstlich sind. Bitte schenk, dass wir richtig fragen, bei dir fragen. Bitte hilf, dass wir deine Antwort ernst nehmen für unser Leben, dass wir daraus leben können, dass in unserem Leben diese Spur ablesbar ist und Menschen auch den Weg zu dir finden. Amen.